Das ist Beyond Childhood Cancer, der Podcast für alle, die sich für mögliche Folgen von Krebs in der Kindheit interessieren. Nach einer überstandenen Krebserkrankung in der Kindheit will man vor allem eines: das Leben genießen. Und das ist auch gut so. Aber es ist auch gut zu wissen, worauf man dabei achten sollte.
Herzlich willkommen zur Podcast-Serie Beyond Childhood Cancer. Mein Name ist Thorsten Langer. Ich habe eine Professur für Versorgungsforschung in der pädiatrischen Hämatologie und Onkologie an der Universität zu Lübeck und arbeite als Kinderonkologe am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein. Zum Thema Childhood Cancer Survivorship arbeite ich schon seit über 20 Jahren. Mir ist es besonders wichtig, dass die von uns geheilten krebskranken Kinder eine regelmäßige Nachsorge erhalten, während sie noch Kinder sind. Aber vor allem, wenn die krebskranken Kinder dann erwachsen werden, muss eine Weiterbetreuung in der Langzeitnachsorge durch einen internistischen Kollegen idealerweise am gleichen Standort erfolgen. Heute im Podcast ist außerdem Frau Dr. Judith Gebauer, internistische Kollegin am Campus Lübeck, die Patienten nach dieser Überleitung ab dem 18. Lebensjahr übernimmt.
Ja, hallo, auch von mir herzlich willkommen in diesem Podcast zur Langzeitnachsorge nach Krebs im Kindes- und Jugendalter. Mein Name ist Judith Gebauer. Ich arbeite in Lübeck in der medizinischen Klinik 1, also im Bereich der inneren Medizin mit dem Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie. Seit 2014 biete ich zusammen mit Herrn Langer hier vor Ort die interdisziplinäre Langzeitnachsorgesprechstunde an und habe hier bei uns in Lübeck einen Schwerpunkt auf Hormonstörungen nach Krebserkrankungen gelegt. Aber wir versorgen in der Sprechstunde alle Langzeitfolgen einer Krebserkrankung im Kindesalter gleichfalls mit. Wir haben auch noch Frau Hümmer als Teilnehmerin dieses Podcasts.
Ja, hallo. Ich heiße Eva-Maria Hümmer. Ich bin heute 26 Jahre alt und ich bin Patientenvertreterin, weil ich selber hatte in meiner Kindheit Krebs. Ja, habe es ganz gut überstanden, habe dann Medizin studiert und bin heute selber Assistenzärztin an der Kinderklinik in Erlangen.
Wir freuen uns sehr, dass das heute klappt, weil das Thema eine Krebserkrankung im Kindesalter, welche Kontrollen sind in der ersten Zeit nach der Krebserkrankung notwendig? Wer übernimmt welche Aufgabe? Was passiert ab dem 18. Lebensjahr, wenn man dann eben kein Kind mehr ist, sondern ein Erwachsener? Diese ganzen Themen wollen wir heute besprechen, weil bislang wurden die krebskranken Kinder in der Kinderonkologie von dem Kinderonkologen betreut. Und ab dem 18. Lebensjahr ändert sich das. Es erfolgt die Überleitung in die internistische Medizin. Der Kinderonkologe kennt die Erkrankung und kennt die Behandlung, was für uns dann in der Langzeitnachsorge sehr wichtig ist, um dann die risikoadaptierte Langzeitnachsorge entsprechend festzulegen. Daher ist es wichtig, wenn wir nochmal besprechen, welche Erkrankung bei Ihnen, Frau Hümmer, aufgetreten ist, wie die behandelt worden ist und welche Komplikationen sind damals aufgetreten.
Ich hatte mit 7 eine Leukämie, um genauer zu sein, eine akute lymphatische Leukämie und bin zunächst mal mit einer Chemotherapie behandelt worden. Die habe ich auch ganz gut vertragen. Genau, natürlich Übelkeit oder so kleine Infektionen sind schon aufgetreten, aber im Großen und Ganzen hat es alles ganz gut funktioniert.
Genau. Das ist für jemanden, der in der Nachsorge dann arbeitet, total wichtig, weil wir wollen wissen, welche Krebserkrankung lag vor und welche Therapieelemente, also was musste man alles einsetzen, um das erfolgreich zu behandeln. Diese Therapieelemente sind in der Regel eine Chemotherapie, möglicherweise eine Strahlentherapie und eine Operation oder vielleicht auch als Intensivierung der Behandlung, eine Stammzelltransplantation. Das ist das Ziel von uns in der Nachsorge, dass wir, wenn wir diese Therapieelemente kennen, für den Patienten dann ganz individuell einen Nachsorgeplan entwerfen und dass diese Nachsorgeuntersuchungen sogar in Vorsorgeuntersuchungen dann münden. Aber welche Therapie wurde denn gegeben bei der Erkrankung einer akuten lymphoblastischen Leukämie?
Zunächst mal eine Chemotherapie, die im Großen und Ganzen auch ganz gut vertragen wurde.
Aber wahrscheinlich hat diese Chemotherapie dann nicht ausgereicht, um diese Leukämie endgültig zu heilen. Was war dann bei Ihnen oder was war dann noch notwendig?
Genau, also es kam zu einem Rückfall 2 Jahre nach Therapieende und ja, letztendlich wurde dann beschlossen, dass eine Stammzelltransplantation genau dann angegangen wurde.
Damit hat man im Prinzip 2-mal eine Chemotherapie machen müssen. Und war dann auch eine Bestrahlung notwendig im Rahmen dieser Rezidivbehandlung?
Genau, also im Rahmen der Stammzelltransplantation kam es dann auch zu einer Ganzkörperbestrahlung.
Gab es da bei Ihnen jetzt Nebenwirkungen, die länger angehalten haben? Also nicht nur diese bekannten Nebenwirkungen einer Chemotherapie, so wie Übelkeit, Erbrechen, Probleme mit der Blutbildung, sondern was neue Erkrankungen ausgelöst hat?
Nee, also eigentlich habe ich die Therapie ganz gut vertragen. Das Einzige, es kam zu ein paar Infektionen während der Therapie. Genau, und kurz nach der Therapie zu einer Pneumokokken-Sepsis.
Also eine schwere Infektion ist oft mit Bakterien. Und bei Eva-Maria Hümmer war die Infektion mit sogenannten Pneumokokken-Bakterien erfolgt. Und in einer derart schweren Weise, dass über das Blut, also im Rahmen einer Sepsis, sich diese Pneumokokkenbakterien im ganzen Körper ausgebreitet haben und dann auch quasi den ganzen Körper von oben bis unten erkrankt haben. Und das nennt der Mediziner eine schwere Sepsis und damit eine Pneumokokkensepsis. Aber wenn die Infektionen folgenlos ausgeheilt sind, dann ist längerfristig nichts übrig geblieben, oder?
Genau, da ist nichts davon übrig geblieben.
Prima. Nachdem die Stammzelltransplantation beendet war, das ist ja so eine Phase, man muss diese Stammzelltransplantation vorbereiten mit einer Chemotherapie und mit einer Ganzkörperbestrahlung. Dann gibt es die Stammzellen. Darf ich fragen, wer war der Spender der Stammzellen?
Das war ein Fremdspender.
Ein Fremdspender, ne? Also man muss dann über eine Fremdspendersuche einen passenden Spender finden, dass man dann diese Blutstammzellen, diese hämatopoietischen Stammzellen dann rechtzeitig natürlich gewinnt und dann ihnen zurückgibt. Und dann dauert es eine gewisse Zeit, bis das neue Knochenmark wieder anwächst. Und die erste Zeit, das sind so ungefähr 14 Tage, 21 Tage, braucht es dann schon, bis das Knochenmark wieder funktioniert und Blut bildet. War das bei Ihnen auch so in diesem Zeitraum?
Ja, genau, das waren, ich glaube, 12 Tage bei mir. Und genau, während der Zeit ist man ja in diesen speziellen Krankenhauszimmern, Zelt wird es auch umgangssprachlich genannt, wo man ja sehr isoliert ist, einfach um, dass man vor Infektionen geschützt ist.
Und anschließend waren regelmäßige Kontrollen notwendig, die dann in der Kinderklinik durchgeführt wurden, ob die Leukämie zurückkommt, oder?
Genau, ich war am Anfang noch sehr häufig dann in der Klinik, teilweise mehrmals die Woche und es wurde dann mit der Zeit immer mehr ausgeweitet. Irgendwann bin ich dann nur noch einmal die Woche in die Klinik gegangen, dann nur noch alle 2 Wochen, alle 4 Wochen. Ja, und letztendlich lief es dann irgendwann nach einem Jahr darauf hinaus, dass man nur noch alle halbe Jahr oder später auch alle Jahre dann in die Kinderklinik zur Kontrolle gegangen ist.
Ja, ganz genau. Am Anfang befürchtet man ja, macht deswegen so häufig Kontrollen, kommt die Leukämie zurück. Können Sie sich erinnern, ob noch andere Untersuchungen gemacht worden sind? Also zum Beispiel, wenn man nur noch jährlich kommt, was stand denn da im Vordergrund?
Es war immer so ein großer Jahrescheck, haben wir das genannt. Also klar, das Gespräch mit den Kinderonkologen, eine Blutabnahme, so wie immer. Aber dazu kam auch immer noch eine Lungenfunktionsuntersuchung, eine Ultraschalluntersuchung, ich glaube vom Bauch und auch vom Herzen. Generell nochmal so ein EKG. Ja, das ist, glaube ich, alles, was im Moment so einfällt.
Ja, genau. Also man will ja einmal pro Jahr gucken, gibt es von dieser doch sehr intensiven Therapie irgendwelche Folgeerkrankungen oder Spätfolgen. Und deswegen macht man ja auch viele Untersuchungen. Und wenn das alles unauffällig ist, werden die dann entsprechend seltener durchgeführt. Die Frage ist, wenn so diese ersten 5 Jahre der Nachsorge rum sind, warum wird man dann nicht losgelassen? Ist Ihnen diese Frage nicht auch gekommen? Oder?
Ja, genau. Am Anfang wurde mir auch gesagt, naja, also Nachsorge jetzt erstmal für 5 Jahre. Und danach sagt man ja auch, dass man sozusagen auch geheilt ist. Und ja, dann habe ich mich auch gefragt, wie geht es jetzt weiter? Gehe ich weiter in die Kinderklinik? Und ja, ich war ja dann auch so 16 rum. Wie geht es dann noch weiter? Braucht man überhaupt noch Nachsorge, wenn ich denn jetzt geheilt bin? Oder gibt es noch irgendwas, was später noch kommen kann?
Ja, genau. Also da, glaube ich, muss man gut reden und auch Zeit investieren, um dann diesen Fokuswechsel dann zu besprechen. Das ist, glaube ich, für jemanden, der voll im Leben steht, 16 Jahre und was anderes vorhat, dann so ein Prozess, den man da anstößt. Weil der Fokus liegt dann ja dann nicht mehr, wir schauen nach der Leukämie und ob kommt die Leukämie zurück, sondern man hat eher dann so einen ganzheitlichen Ansatz und guckt, wie ist man so insgesamt im Leben angekommen und welche Erkrankungen kann man im Sinne von Vorsorgeuntersuchung, wenn sie überhaupt entstehen, frühzeitig entdecken. Das ist ja dann auch eine neue Aufgabe und das psychosoziale Team ist dann auch wieder gefragt, wie ist man dann in Schule und später im Beruf angekommen oder brauchen wir entsprechend vielleicht Unterstützung. Aber der wesentliche Punkt ist ja dann, wenn man 18 wird. Also da ist aus meiner Sicht als Kinderonkologe die meiste Arbeit in Deutschland zu tun, weil es jetzt seit ungefähr 4 Jahren zunehmend interdisziplinäre Nachsorgesprechstunden für ehemals krebskranke Kinder, die heute erwachsen sind, aufgebaut wurden an verschiedenen Standorten. Diese Standorte haben als Merkmal, dass der internistische Kollege zusammen mit dem Kinderonkologen sowie dem psychosozialen Dienst diese Sprechstunde anbietet. Und solche Sprechstunden werden angeboten, wenn man von Norden nach Süden geht, in Lübeck, Hamburg, Berlin, an den Standorten Bonn, Frankfurt, Erlangen, Tübingen, München, aber auch an weiteren Standorten in Deutschland, da täglich neue Standorte dazukommen. In unserem Langzeitnachsorgenetzwerk biete ich an, unter www.nachsorgeistvorsorge.de nachzulesen, welche Standorte für Sie heimatnah dann angeboten werden. Wie haben Sie das selbst erlebt, diese Transition, die Überleitung des Patienten aus der Kinderheilkunde, aus der Kinderonkologie in die Erwachsenenmedizin?
Also ich fand es tatsächlich erstmal komisch, weil eigentlich geht man ja immer wieder in die Kinderklinik, sieht immer wieder die Leute, die man halt schon von früher kennt. Und auf einmal soll man in eine andere Klinik gehen. In meinem Fall war es eben die Erwachsenenonkologie hier in Erlangen. Und irgendwie kennt man da niemanden und findet sich auch nicht so gut zurecht. Vorher wusste man immer, wo muss ich denn hin, wenn ich zur Lungenfunktionsuntersuchung will? Oder wo muss ich denn hin, wenn ich ins Labor will? Und dann ist man in der Erwachsenenklinik, kennt niemanden, weiß nicht, wo was ist. Also ist auf jeden Fall anders. Aber ich muss auch dazu sagen, dass man so ein bisschen aus der Kinderklinik mit der Zeit ja auch rauswächst, weil man selber dann 18 ist und sich eigentlich gar nicht mehr als Kind fühlt und natürlich alle Patienten um einen rum in der Kinderklinik deutlich kleiner sind und man da sich ein bisschen unpassend teilweise auch vorkommt. Deshalb hat es so 2 Seiten gehabt.
Ja, das haben Sie sehr schön gesagt. Das ist so ein Loslösprozess, auch für den Kinderonkologen, der ja dann abgibt. Aber auch das, was man anbietet in dem neuen Team, soll dann so sein, dass der Kinderonkologe diese Überleitung mitgestaltet. Also der Kinderonkologe sollte ja dann quasi erhalten bleiben bei dieser Überleitung, zumindest für eine gewisse Zeit, damit die Informationen an den internistischen Kollegen, an die internistische Kollegin dann nahtlos weitergehen kann und im psychosozialen Dienst genau das Gleiche.
Genau, das fand ich ganz schön, dass da eine Kinderonkologin, die ich schon kannte, auch mitgekommen ist und ich so ein bisschen, jemand hatte, von dem ich wusste, die kennt mich ganz gut und genau, ist so ein bisschen einfacher gewesen dadurch.
Genau. Ganz wichtig ist, wenn wir sagen, es gibt einen Fokuswechsel, man muss auch über Vorsorgeuntersuchungen sprechen, dass man den Menschen erklärt, warum muss man denn über Vorsorgeuntersuchungen sprechen. Und da gibt es, wenn man dann an mögliche neue Erkrankungen denkt, gibt es ja dann erstmal eine Verunsicherung. Man ist ja als junger Mensch dann geheilt und hat wahrscheinlich in diesem Moment auch keine Erkrankung. und wird dann konfrontiert mit neuen Erkrankungen, die möglicherweise kommen können. Das ist ja so eine Gratwanderung, die man da geht. Auf der anderen Seite ist man aber auch bereit, da diese Vorsorgeuntersuchung wahrzunehmen und muss dann schon auch verstehen, warum diese Vorsorgeuntersuchungen notwendig sind. Das heißt, man muss mit dem Patienten auch über diese möglichen Spätfolgen sprechen.
Mhm. Ja, und im ersten Moment fand